So habe ich euch besser im Blick. Guten Morgen zusammen. Ist ja interessant, ich war jetzt so lange nicht hier und jetzt auf einmal innerhalb von einer Woche zweimal. Hoffentlich sagt hinterher keiner, also dem weine ich keine Träne nach. Das war ja ein steiler Einstieg hier mit den Tränen, hat mir gut gefallen, dankeschön. Mir fiel da so eine alte Schnulze ein, Tränen lügen nicht. Na, so ein verlogener Satz, wie viele Tränen lügen. Aber wir wollen uns heute mit Tränen befassen, die echt sind und die aus der Tiefe herauskommen. Ein Psalm, der für mich einer der schönsten Psalme ist, die ich kenne, der Psalm 126. Ich lese ihn einmal. Ein Wallfahrtslied. Als der Herr die Gefangenen Zions befreite, da waren wir wie die Träumenden. Da war unser Mund voll Lachen und unsere Zunge voll Jubel. Da sagte man unter den Völkern, der Herr hat Großes an ihnen getan. Der Herr hat Großes an uns getan. Darüber sind wir fröhlich. Herr, bringe unsere Gefangenen wieder zurück, wie du die Bäche wiederbringst im Südland oder im Negev. Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen hin und weinen und tragen edlen Samen. Und kommen mit Jubel wieder zurück und bringen ihre Gaben. Wir beten. Jesus, wir danken dir für diesen wunderbaren Psalm und bitten dich, dass du ihn uns jetzt aufschließt, so dass er in unsere Realität hineinspricht. Amen. In diesem Psalm geht es um ganz viele schöne Eindrücke und Bilder, wo es sich lohnt, weiter darüber nachzudenken. Da sind Menschen, die in Gefangenschaft waren, ohne Hoffnung, ohne Perspektive. Und auf einmal ist es, als wenn der Himmel aufreißt und die Situation verändert sich. Und man darf wieder zu träumen anfangen, man hat wieder Perspektiven, Ideen, es geht wieder weiter. Und dann ist die Rede von einer kargen, ausgetrockneten Landschaft, die sogenannten Wadis. Ich durfte das vor 2 Jahren in Israel, meinem allerersten und einzigen Israel-Besuch in meinem Leben, da durfte ich das so ein bisschen miterleben. Ich bin in das Wadi von David gefahren. Das ist dieses Wadi, wo der König Saul so seine Hinterlassenschaften in einer Höhle ließ und David ihm dann von seinem Mantel so ein Stück abschnitt, um zu zeigen, ich hätte dich umbringen können, ich habe es aber nicht getan. Und dann wollte ich natürlich auch so in die Richtung dieser Höhle gehen, aber das war nicht möglich, wegen Überschwemmung. Was für Überschwemmung. Es war nur so ein ganz kleines Rinnsal, was da durch dieses Wadi, also durch dieses Tal hindurch lief. Aber in den Bergen war Regen angesagt. Und wenn da der Regen dann runterkommt, dann sind das so richtige Sturzbäche, die ganz schnell kommen können, die alles überfluten und innerhalb von Stunden sproßt da alles. Alles, was so trocken aussah, was so aussah, als wenn da gar nichts wäre, das fängt an zu sprießen. Und ich weiß nicht, ob ihr mal den uralten Disney-Film gesehen habt, Die Wüste lebt. Genau so passiert das dann. Innerhalb von wenigen Tagen blüht alles, was vorher so schrecklich aussah. Ein Psalm, der ganz viel Hoffnung ausdrückt. Ja, auch in trockenen Zeiten, auch in diesen Schwierigkeiten, es kann wieder blühen, es kann wieder was losgehen. Ich möchte aber auch auf die Schwierigkeiten zu sprechen kommen. Auf einmal ist hier so mittendrin dieser Ausruf, Herr, bringe unsere Gefangenen wieder zurück. Da scheint ja noch nicht alle Gefangenschaft überwunden zu sein. Da scheint ja noch manches zu haken. Das scheint ja nicht so ohne weiteres toll weitergegangen zu sein, wie es am Anfang schien. Ja, es geht ja um den Wiederaufbau der Stadt Jerusalems und da hakte wirklich noch so einiges. Aber darauf will ich heute gar nicht so sehr eingehen, sondern besonders die letzten Verse mit euch betrachten. Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen hin und weinen und tragen edlen Samen und kommen mit Jubel wieder zurück und bringen ihre Garben. Ich möchte das in drei Gedanken mit euch durchdenken. Das erste, nimm deine Tränen mit aufs Feld. Das zweite, gib deine letzten Körner. Und das dritte, leg alles in Gottes Hände. Also das erste, nimm deine Tränen mit aufs Feld. Stellt euch mal einen Bauern vor, der durch ein Tal der Tränen geht. Vielleicht ist eine geliebte Person verstorben. Vielleicht drücken ihn Schulden. Vielleicht läuft es in seiner Ehe nicht rund. Oder die Kinder machen ihm Sorgen. Vielleicht kommen Dinge aus der Vergangenheit, die er erlebt hat, immer wieder hoch und ziehen ihn runter. Wie auch immer, ihm kommen die Tränen. Am liebsten würde er heute im Bett bleiben, die Decke über den Kopf ziehen und nichts mehr tun. Vielleicht kann er sich ja vom Arzt Bettruhe verschreiben lassen. Aber es ist Ende September, nicht bei uns, aber bei den Bauern. Das Wetter ist gut. Ein idealer Tag, um den Winterweizen auszusehen. Spätestens für Dienstag ist Regen und starker Wind angesagt. Wer weiß, wie die nächsten Wochen werden. Und dann fängt der Bauer an, mit seinen Tränen zu reden. Hört mal zu, ihr Tränen, sagt er. Ich will euch nicht aufhalten. Aber ihr dürft mich auch nicht aufhalten. Ihr habt kein Recht, mich ans Bett oder ans Sofa zu fesseln, denn ich muss was tun. Aus nichts wird nichts. Ich will euch nicht unterdrücken, aber ich lasse mich auch nicht von euch unterdrücken. Wenn ihr unbedingt raus wollt, bitteschön, das will ich auch. Dann gehen wir zusammen raus. Ich nehme euch mit aufs Feld. Denn wenn ich das nicht tue, dann habe ich in der Erntezeit erst recht Grund zum Weinen. Also los, liebe Tränen, lasst uns zusammengehen. Vielleicht findet ihr so ein Gespräch mit euren Tränen ein wenig fremd. Aber ich kenne viele Menschen, die so in dieser Lage sind, dass sie im Grunde gar nicht mehr aus dem Bett wollen, gar nicht mehr ihr Zimmer verlassen wollen, gar nicht mehr die Jalousien hochmachen wollen, einfach von ihren Tränen gefesselt werden. Eine Person aus dem Umfeld unserer Gemeinde hatte eine ganze Zeit, die sie so verbrachte, immer auf dem Zimmer, kam kaum mal raus, hatte Dinge erlebt, die sie traurig machten und die Tränen hervorriefen. Und dann erzählte diese Person mir, ich gehe jetzt regelmäßig ins Fitnessstudio. Das ist so mein Anker am Tag. Ja? Ich möchte oft nicht, ich kämpfe oft mit mir und dann sage ich, doch, du gehst jetzt doch. Und wenn ich dann so an den Geräten da bin, dann geht es mir besser. Dann steigt mein Selbstwertgefühl wieder. Dann sehe ich auch an meinem Bauch, ja, und an meinen Muskelpaketen, dass sich was tut bei mir, dass ich in der Lage bin, mich selbst zu überwinden und etwas aus mir zu machen. Ja, ich finde das sehr gut, wie er das für sein Leben gelöst hat. Und vielleicht wäre es noch besser, wenn auch die geistlichen Muskeln ein wenig gestärkt würden. Ein bekannter Seelsorger hat in einem seiner Bücher, Eduard Thurneisen heißt er, hat in einem seiner Bücher von zwei Arten von Seelsorge gesprochen. Er sagt, es gibt die ordentliche Seelsorge und es gibt die, nicht unordentliche, sondern außerordentliche Seelsorge. Die ordentliche Seelsorge, die spielt sich ganz normal im alltäglichen Leben ab. Die besteht aus Lesen der Bibel, Gebet, Gemeinschaft mit anderen Christen, Abendmahl, Gott loben durch Singen, sich einsetzen für andere Menschen. Das alles hat einen unglaublichen therapeutischen Wert. Das ist die ordentliche, die normale, alltägliche Seelsorge, die man an sich selbst tun kann, wo man sich um seine Seele sorgen kann. Und Thurneisen sagt, nur wenn jemand bereit ist, diese Art von Seelsorge an sich zu tun oder beziehungsweise Gott an sich etwas tun zu lassen durch diese Art von Seelsorge, erst dann hat die andere, die außerordentliche Seelsorge, das Gespräche führen, Sinn. Denn sonst sitzt da einer vor mir, der jeden Tag mit den gleichen Tränen in den Augen kommt und mit den gleichen Gedanken und alles wiederkäut und wiederkäut und wiederkäut und nichts verändert sich. Die außerordentliche Seelsorge hat die ordentliche Seelsorge, die normalen Dinge, die ich für meine Seele tun kann. Und ich will besonders auch mal das Singen betonen. Ja, Musik hat ja therapeutischen Charakter. Singen ist noch besser. Singen mit anderen ist noch heilsamer. Und singen mit anderen, mit einer größeren, weiteren Perspektive, nämlich die Perspektive auf Gott hin, das hat noch mehr Heilungscharakter. Also das sind alles die ordentlichen Seelsorgemöglichkeiten, die wir für unsere Seele von Gott zur Verfügung gestellt bekommen haben. Und darüber hinaus ist dann die außerordentliche Seelsorge sinnvoll. Also Tränen mit aufs Feld nehmen. Nicht warten, bis die Tränen von alleine versiegen und von alleine die Situation sich verbessert. Das wird sie nicht tun. Je mehr ich liegen bleibe und nichts tun will, desto mehr frustriert mich meine eigene Untätigkeit, desto größer können auch Depressionen werden. Lass uns das so machen wie der Bauer. Auch mit Tränen in den Augen das tun, was zu tun ist. Im Job, in der Familie, in der Gemeinde. Ein geistliches Fitnessstudio sich zu eigen machen. Die Tränen dürfen laufen, ja. Aber ich darf auch laufen. Denn im Sitzen oder Liegen komme ich in der Regel nicht weiter. Und dann möchte ich mich auf die Erntezeit freuen. Gott hat es versprochen, dass die Samen aufgehen. Und was er verspricht, das hält er. Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Mit Jubel bringen sie ihre Gaben ein. Und die kommen letztlich in der Ewigkeit ganz besonders zum Tragen. Nun der zweite Punkt. Gib deine letzten Körner. Stellt euch einen Bauern vor, der seine allerletzten Körner in der Hand hält. Er hat jetzt die Option. Vielleicht kann ich mit diesen Körnern noch ein Brötchen backen. Lieber Spatz in der Hand als Taube auf dem Dach. Lieber ein halbes Brötchen im Magen mit meiner Frau teilen, dann haben wir jeder ein halbes, als die Körner aufs Feld werfen, wo man ja gar nicht weiß, was dann damit passiert. Nun, ich glaube, die wenigsten von uns sind Bauern, aber ich denke, ein echter Bauer wird so nicht denken. Vielleicht unter Tränen öffnet er die Hand. spricht dein Gebet und dann gibt er die Körner aus der Hand. Er wirft sie einfach aufs Feld. Weg sind sie. Er kann nichts mehr damit machen. Nur einfach sie Gott anvertrauen. Er hat seine letzten Körner gegeben. Nun ist es an Gott, daraus etwas zu machen. Ja, die letzten Körner geben, da stellt man sich so Aktivismus vor. Aber eigentlich ist das das Gegenteil von Aktivismus. Bei den Fußballtrainern ist das so ein Modewort geworden. Ja, wir müssen die letzten Körner geben. Aber keine Ahnung, ob es dann reicht. Ob der WSV, wenn er die letzten Körner gibt, vielleicht mal nur mit 3 Toren Unterschied verliert, statt mit 4 oder 5. Ja, die letzten Körner geben, das klingt so, als wenn man wirklich totalen Aktivismus zeigen muss. Aber wenn der Bauer die letzten Körner gibt, dann gibt er damit alles aus der Hand. Dann kann er nur noch wirklich gespannt abwarten, was daraus wird. Vielleicht hast du dich schon gefragt, Mensch, ich habe doch alles gegeben. In meinem Job habe ich alles gegeben und trotzdem habe ich ihn verloren. Für meine Kinder habe ich alles gegeben und trotzdem haben sie sich so anders entwickelt, als ich mir das gewünscht hätte. In meine Ehe habe ich doch alles investiert und trotzdem hängt sie in der Krise. In der Gemeinde habe ich doch so viel eingesetzt, haben wir ja eben gehört. Und trotzdem habe ich manchmal den Eindruck, es geht nicht so richtig weiter. Reicht das, wenn wir unsere letzten Körner geben? Bei Gott reicht es. Der Verantwortliche für das Ergebnis ist nun er. Wenn ich meine krampfhaft etwas festhaltenden Hände öffne und meine Körner aufs Feld werfe, dann garantiert er für die Ernte. Zu seiner Zeit, auf seine Weise. Ich möchte das an einem Beispiel deutlich machen. Mein Onkel ist in den 50er Jahren nach Brasilien umgesiedelt, wie ich dann ja viele Jahre später dann auch. Er hat eine große Firma aufgemacht, richtig große Firma, ist richtig reich geworden. Aber seine Familie kaputt, sein Leben mit Jesus war weg. Und die Großeltern haben viel für ihn gebetet, jeden Tag. Weit weg war er, sie konnten ihn nicht mehr beraten, sie konnten gar nichts mehr für ihn tun, sie konnten nur noch für ihn beten. Und dann sind die Großeltern gestorben. Und kurz vor seinem 70. Geburtstag ist mein Onkel, hat sich ins Flugzeug gesetzt, hat seine Familie mit ins Flugzeug gepackt und die sind zu uns nach Recife geflogen, so ungefähr 3000 Kilometer von São Paulo nach Recife. Und er hat sich von mir im Meer taufen lassen. Und als er dann im Sterben lag und ich ihn noch besucht habe, da hat er gesagt, André, ich habe viel falsch gemacht. Aber Gott hat mir vergeben. Die Großeltern haben es nicht mehr miterlebt. Aber die Gebete, die sie für ihn gesprochen haben, sind nicht verloren gegangen. Sie mussten ihre Gebete aufs Land streuen und haben darauf gewartet, dass Gott es in Ordnung bringt. Gott handelt zu seiner Zeit auf seine Weise. Und das Ergebnis ist Freude und Jubel. Sie gehen hin und weinen und tragen edlen Samen und kommen mit Jubel wieder zurück und bringen ihre Gaben. Warum ist das so? Weil Jesus selbst das Samenkorn ist, was Gott auf die Erde geworfen hat. Er hat nicht an seiner Göttlichkeit festgehalten. Er ist zu uns gekommen. Aus seinem bequemen Himmel herabgestiegen auf unsere Erde, in einem Stall geboren. Er hat sich nicht an sein tolles Himmelsleben geklammert. Er hat sich nicht an sein irdisches Leben geklammert. Er hat es für uns gegeben. Und deshalb dürfen wir das auch tun. Unser Leben, unsere Art, das Leben zu sehen, aus der Hand geben, unsere letzten Körner geben, Gott machen lassen. Nimm deine Tränen mit aufs Feld. Gib deine letzten Körner und lass dann Gott handeln. Das ist seine Sache. Denen, die Gott lieben, müssen letztlich alle Dinge zum Besten dienen. Gib das Resultat aus der Hand, was aus deiner Sicht ein gesungenes, gelungenes Leben ist. Und lass Gott entscheiden, wie dein Leben gelingen kann. Amen. Wir beten. Jesus, danke, dass du das vorgemacht hast, was das heißt, die Samenkörner aus der Hand zu geben und Gott machen zu lassen. Und er hat gemacht. Er hat dich auferstehen lassen. Er hat dir ein neues Leben gegeben und alle Macht und Gewalt in unserer Welt ist dir gegeben. Und so bitten wir dich auch für unsere kleinen, bescheidenen Leben. Mit allen Tränen, die wir vergießen, mit allen Freuden, mit allem Jubel, den wir haben. Lass uns auf dich vertrauen, dass du es letztlich gut machst.